Freude mitnehmen.
Ich wollte sie eigentlich noch ein bisschen stehen lassen.
Okay, gut. Ich mag Gesellschaft. Ja, total schön, dass ihr dabei seid. Es ist total klasse. Ihr habt wie immer schön gesungen. Hab's im Glauben gehört. Und ich freue mich riesig, mit euch heute das Wort Gottes teilen zu dürfen. Vorbereitet sind wir. Ich habe auch gerade noch eine WhatsApp an meine Hauszelle geschickt. Das habe ich vergessen, meine evangelistische. Und habe die schnell noch eingeladen, wobei ich natürlich hoffe, dass die schon dabei sind. Yay! Super. Ja, ich möchte noch ein Gebet losschicken und dann starten wir. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, Herr, dass du zu uns redest, zu mir, genau wie zu allen hier und zu Hause. Danke für den Heiligen Geist, danke für die Kraft deines Wortes, die uns heute Morgen verändert. Amen. Amen. Ja, Bulldoggen-Glaube. Damit beschäftigen wir uns heute. Und diese Hunderasse liefert uns heute einige Metaphern. Und Präsentation läuft gleich, dann seht ihr auch was dazu. Ich erzähle schon mal was über die Bulldogge. Wikipedia hat mir verraten, die Bulldogge oder der Begriff Bulldogge ist ein Oberbegriff für kleine bis mittelgroße Molosser, schiele mal nach links zur Fachfrau im Raum, mit meist gedrungener, kräftiger Statur. Urvater ist die alte britische Rasse English Bulldog, die in Deutschland als englische Bulldogge bezeichnet wird. Der Name rührt daher, dass diese Rasse ursprünglich gezüchtet wurde, da musste ich zweimal nachlesen, das kann doch nicht wahr sein, um sie zum Bullenbeißen auf Bullen zu hetzen. Also buchstäblich zur Unterhaltung im Kampf. Erstmals erwähnt wird der Hund im 13. Jahrhundert unter dem Namen Bold Dog. Die Englischsprechenden von uns haben es schon durchschaut. Das Wort bold, kühn, mutig steckt da drin. Und der heutige Name taucht im 17. Jahrhundert auf. Und das Tier war ein Kampfhund gegen Bullen am Kämpfen, war auf Aggressivität und Mut gezüchtet vom Charakter her. Kurze Schnauze, breite Kiefer, zurückgenommene Nase. Und wozu die da ist, schauen wir uns später noch an. Sehr schön, super. Glaube mit Biss ist der Untertitel von heute. Dieser Hund war so unerschrocken und furchtlos, dass Berichten zufolge es Hunde gab, die selbst mit gebrochenen Läufen und von den Hörnern der Bullen aufgerissenen Bäuchen den Stier wieder angegriffen haben. Also eigenen Schmerz, eigenes Leid, den Tod in Kauf nehmend, hat dieses Tier gekämpft. Und nur ein Hund, der so furchtlos war, bis zum Tod zu kämpfen, galt als echter Bulldog. Im Widerspruch dazu zeichnet die Rasse auch eine gewisse Gutmütigkeit aus. Es scheint absurd, so phlegmatisch. Vielleicht hatte der eine oder andere so einen Vater, ich drücke mich jetzt so ganz vorsichtig aus, so, Papa blieb lange ruhig, aber wenn dann was seine Leidenschaft oder seinen Ärger erregt hat, dann wurde es ernst. Also irgendwie, ja, so stelle ich mir den Hund vor. Sie waren so lange phlegmatisch und ruhig, bis sich etwas ereignete, was ihre schlummernden Leidenschaften auslöst. Jetzt fällt dir bestimmt jemand ein, bitte schieb doch den Gedanken wieder zur Seite bis ans Ende der Predigt, weil die Predigt soll ja dir was sagen und wo du vielleicht Veränderung erleben kannst. Dieser Widerspruch ist eigentlich keiner, sondern dieser Hund hat oder hatte einen enormen Willen und eine enorme Beharrlichkeit. Manchmal kann man das für Jähzorn halten. Ich würde es bezeichnen positiv für unser Bild heute als eine äußerst heftige Willensbetätigung. Das heißt, er hielt unentwegt fest an dem einmal gefassten Entschluss. Und drei Punkte habe ich euch mitgebracht. Meine ganz persönliche Definition von Bulldoggenglauben lautet nämlich so, der Bulldoggenglaube besteht aus Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Geistlichkeit. Wie sieht das aus? Befassen wir uns mit dem ersten Punkt, der Entschlossenheit. Ja, den Bibeltext lese ich euch gleich vor. Ich möchte euch noch mit hineinnehmen in einen Kinofilm. Herr der Ringe, erster Teil. Alle Fans sind jetzt bei mir, die anderen, ihr müsst es kurz aushalten. Gandalf der Zauberer als letzter der Fliehenden sieht sich dem Balrog, einem riesigen, feuerspeienden Monster gegenüber. Und was tut er? Er dreht sich um, während seine Freunde fliehen, nimmt seinen Stab und schreit den Feind an mit folgenden vier Worten in Deutsch. Ich höre euch zu Hause genau. Du kommst nicht vorbei. Und das ist so das Bild für Entschlossenheit aus dem Film, das mir dazu einfällt. Es gibt wohl auch bei den Engländern ein Kinderspiel, das British Bulldog heißt. Vielleicht gibt es im Deutschen eins mit einem anderen Namen, aber gleicher Spiel, mit gleichem Spielinhalt. Zwei Gruppen stehen auf einem Feld. Einer ist in der Mitte und dann muss immer versuchen, von einer Gruppe einer quasi zu passieren auf die andere Seite. Und der in der Mitte muss das Kind aufhalten und nicht vorbeilassen. Jeden, den er fängt, der in der Mitte steht, der ist sein Unterstützer. Und es wird also immer schwieriger für die Gruppen, Leute hin und her zu schicken. Und da ist auch, kannst du dir vorstellen, Entschlossenheit und voller körperlicher Einsatz gefragt. Wenn ich an Entschlossenheit denke, denke ich auch irgendwie an den Typus eines jungen Mannes. Was zeichnet junge Männer aus? Entschlossenheit. Ihr habt bestimmt diesen Gemälderaub, da ist doch ein Van Gogh war das, glaube ich, gestohlen worden aus einem Museum. Und der Raphael hat mir dann, ich habe gesagt, die haben doch eine Alarmanlage, ist doch hochgesichert, wie kann das sein? Und der Raphael hat mir dann erklärt, das war ein Blitzraub. Und hat mir dann ein paar Videos gezeigt von anderen Blitzraubaktionen, wo teilweise die Räuber sich selbst gefilmt haben und auch enorm stolz waren, die in Sekunden vorher ausgekundschaftet mit Baseballschläger, mit brachialer Gewalt irgendwo einbrechen, sich was klauen aus dem Apple-Shop, aus dem Juwelierladen, die Vitrinen zerschlagen und die sind so schnell wieder weg, bevor der Sicherheitsdienst überhaupt nur nachdenkt oder der Erste die Polizei gerufen hat. Einer stand in dem einen Video mit Baseballschläger vor dem Shop, vermummt natürlich und ich war entsetzt, habe ich noch nicht, also hatte ich noch bisher keine Ahnung, dass es sowas gibt. Es ist natürlich, ihr sollt keine Verbrecher werden, aber Entschlossenheit ist da. Sie ist in die falsche Richtung gelenkt, aber die Entschlossenheit junger Männer wurde benutzt für Kriege. Wen schickst du in den Kampf? Die jungen Männer. Und wer nimmt Sachen in Kauf und lässt sich die Nase glatt hauen? Am ehesten beim Boxen, Sport, den ich eigentlich nicht so mag, außer den Rocky-Filmen. Also da gehört irgendwie auch Entschlossenheit dazu. Habe ich mal meine privaten Boxhandschuhe mitgebracht. Ja, du entscheidest dich, Schläge zu kriegen, du entscheidest dich, Schläge auszuteilen, du entscheidest dich für einen Kampf. Entschlossenheit. Jesus hat sich entschlossen, dich zu retten. Gott hat beschlossen, einen Rettungsplan für uns laufen zu lassen. Jesu Leib wurde vernichtet, zerbrochen, damit wir Heilung haben können. Er wurde arm. Das mit der Quarantäne war so super, Melanie. Wenn ihr Predigten hört, guckt euch Melanies Predigten an. Die sind immer sehr gekennzeichnet von solchen originellen, humorvollen Sachen. Ich mag Humor total gerne. Und es darf einfach nicht sein, dass Jesus so viel gelitten hat, dass er einen so teuren Preis bezahlt hat und wir, ich sag jetzt mal, wie die Weicheier durchs Leben laufen und uns bestehlen lassen und zulassen, dass der Böse uns beraubt und wir nicht in dem leben, wofür Jesus bezahlt hat. Seid besonnen und wachsam, 1. Petrus 5. Und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Und ein Merkmal von festem Glauben, von Bulldoggen-Glauben, ist eben diese Entschlossenheit, dass du sagst, das lasse ich mir nicht bieten. Wo fällt mir noch Entschlossenheit ein? Bei Müttern. Also auch Frauen haben Biss und haben Entschlossenheit. Und auch wenn wir älter werden und dem weiblichen Geschlecht angehören, heißt das nicht, dass wir nicht kämpfen können. Ich kann mich gut erinnern, als Entschlossenheit auf eine ganz neue Weise in mein Leben eingezogen ist. Das ist am 4. Juni 1998 passiert. da habe ich mein erstes Kind bekommen. Und als ich dieses Wesen im Krankenhaus neben mir in meinem Bett in diesem Wägelchen da liegen sah, wunderschön, und hatte ich ein Gefühl, eine Entschlossenheit, die ich noch für keinen anderen Menschen in meinem Leben jemals gefühlt habe. Sogar nicht mal für meinen geliebten Ehemann. Das, ja, es tut mir total leid jetzt. Aber die Männer sollen ja für die Frauen sterben. Irgendwie ist das ja auch so rum auch nett. Jedenfalls war der Gedanke ganz stark in mir, wenn irgendjemand jemals diesem Menschen etwas antun wollen würde, der würde es sowas von mit mir zu tun kriegen. Ich würde mein ganzes Repertoire rausholen und hey, ihr Mütter, zeig mal kurz die Faust. So, das Kind, was dein Kind massakriert im Schulbus oder wo irgendwas ist, da kommt doch eine heilige Entschlossenheit in dich, dagegen etwas zu unternehmen. Nicht durch einen Blitzraub, nicht durch Gewalt, nicht durch Böses, sondern eine heilige Entschlossenheit, einem Zustand ein Ende zu bereiten, den du nicht akzeptierst und für den du und für dessen Veränderung du verantwortlich bist oder sein kannst. Das ist Entschlossenheit. Ich habe heute Morgen im ersten Buch Samuel gelesen. Das war laut meinem Bibelleseplan dran. Und ich habe das gar nicht zu Ende gekriegt, was heute dran war, weil ich ganz viel über David nachdachte. Der kam als junger Mann, sehr junger Mann auf das Schlachtfeld. Und alle haben vor Goliath gezittert. Keiner hat den Mut, hat den Biss aufgebracht, sich dem Feind entgegenzustellen und gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Dass der uns so lächerlich macht, das kann doch wohl nicht sein, dass wir kneifen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns verstecken und weglaufen. Und was Gott gemacht hat, er hat uns, sagt die Bibel, aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und alle unsere Schuld vergeben. Kolosser 1, 13 und 14. In Epheser 1 steht, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon beschlossen hat, dich zu retten aus dem Schlamassel, in den du dich selber reingebracht hast, mit deinen Fehlern, mit deiner Sünde, wie es die Bibel sagt. Und es kann und darf einfach nicht sein, dass jemand so teuer bezahlt und wir auf das verzichten, weil er hat es ja für uns bezahlt. Die Bibel sagt in Kolosser 2, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist ein Bibelvers, den kannst du mal sacken lassen. Entmachtet hat Jesus die ganzen Herrschaften und Gewalten. Er hat Tod und Teufel besiegt. Er hat triumphiert. Er hat den ultimativsten Preis bezahlt als Gott selbst. Und darum möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dir liebevoll in den Hintern treten, dich aufrufen, dich motivieren und mich mit dabei. Sei doch wie dein eigener Polizist, der darüber wacht, dass alles gemäß gültigem Recht zugeht und alles dem bleibt, dem es gehört. Und wenn der Dieb kommt, wenn der Feind kommt, dich zu bestehlen, zu belügen, dann nimm die Trillerpfeife in den Mund oder sag mit mir nicht oder faul, Platzverweis. Wie der Schiedsrichter, komm raus aus deiner Ecke und tritt in den Ring. Der Kampf ist schon entschieden, der Sieger steht fest. Vielleicht kriegst du ab und zu mal eine gewischt. Andrew Womack sagt ja was ganz Freches. Der sagt, wenn du keinen Widerstand vom Feind bekommst, wenn du nicht ab und zu mal in ihn hineinläufst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du in die gleiche Richtung läufst wie der Teufel. Also versteht ja, jeder, der gottesfürchtig leben will, schreibt Paulus an Timotheus, wird Verfolgung erleiden, wird Unannehmlichkeiten haben, wird Nachteile und Spott und Widerstand haben. Tritt in den Ring. Dein Feind ist schon erledigt. Und lass dich nicht von dieser Heuschreckenmentalität des Feindes impfen. Denn ein echter Bulldoggengläubiger weiß, die Riesen oder die Bullen können mir nichts anhaben. Josua, der ja eine kleine gefühlte Ewigkeit der Assistent von Mose war, immer der zweite Mann. Und dann kam der Generationswechsel. Mose ging dann mit 120 ja nahtlos von der Rente in die Ewigkeit. Und Josua war, glaube ich, 80 Jahre jung. Also es ist eher eine ungewöhnliche Übernahme gewesen vom Alter her. Und Gott hat Josua total ermutigt. Er sagte zu ihm, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Wir könnten auch sagen, sei entschlossen. Pack's an. Du kannst das verheißene Land, was Gott für dich vorgesehen hat, einnehmen. Und dann heißt es, Josua sprach zu den Söhnen Israels, wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat. Das, was Gott dir verheißen hat, das will und muss im Glauben ergriffen werden. Und das braucht Entschlossenheit. Die Füße, jeden Ort, auf den deine Füße treten, den gibt Gott dir. Das Land sollst du einnehmen, jeden Ort, wo du hingehst. Denk an die Füße von Jesus. Diese Füße wurden durchbohrt. Seine Füße wurden festgenagelt, damit deine Füße laufen können, dahin, wo Gott dich hin berufen hat. Sei entschlossen. Ja, seid nicht so lässig, das ist der Text. Die zweite Eigenschaft einer Bulldogge oder von Bulldoggen glauben ist mindestens so wichtig wie die Entschlossenheit. Das ist die Beharrlichkeit. Was ist Beharrlichkeit? Beharrlichkeit heißt, ich höre nicht auf, entschlossen zu sein. Die Bibel sagt uns, in Hebräer 10, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben. In der englischen Bibel steht hier das Wort Destruction, also feige zurückweichen zur Zerstörung, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Glaube ist das Gegenteil von Feigheit. Glaube ist unverschämt. Glaube ist auf heilige Weise stur und holt sich, was ihm zugesagt ist. Auch aus Hebräer 10, ein bisschen weiter vorne. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Der Glaube Gottes, der biblische Glaube, ist standfest und unerschütterlich. Er zieht keine falschen Schlussfolgerungen, wenn nicht sofort eintritt, was er erbeten hat. Er sagt, ich bin geheilt, obwohl das Knie noch schmerzt, zum Beispiel. Wir sind nicht fleischlich gesinnt, nicht unsere fünf Sinne sind es, denen wir in erster Linie vertrauen, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Andere Leute haben länger gewartet als du. Noah zum Beispiel. Wusstest du, dass Noah 120 Jahre an der ollen Arche gebaut hat? Er hörte nicht nach 3 Jahren auf, nachdem die Nachbarn ihn verspottet haben. Jeden Tag hat er auf Facebook den Fortschritt gepostet und die Kammern, die er für die einzelnen Tiere, die Stallungen und Vorbereitungen, die er getroffen hat, notiert. Und er hat immer nur Daumen nach unten gekriegt, weil die alle gesagt haben, der Idiot baut auf festem Land ein Riesenschiff. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Keiner hat an das Projekt und an dessen Notwendigkeit geglaubt. Noah wurde 950 Jahre alt. Also wenn wir das jetzt proportional mal für uns umschreiben, vielleicht ist das so, wie wenn du 10 oder 12 Jahre auf eine Sache wartest. 120 Jahre hat er treu Gottes Strategie zur Rettung seiner Familie betrieben. Mit Erfolg. Wie wichtig ist es dir, dass deine Kinder nicht in die Hölle fahren und deine Nachbarn und deine Arbeitskollegen? Wie wichtig ist es dir? Wir als Gemeinde haben uns entschieden, wir machen es Limburg und Umgebung und jedem, der uns hört, so schwer wie möglich in die Hölle zu kommen. Wir wollen, dass ihr die Ewigkeit bei Gott erlebt. Wir wollen, dass ihr den Gott der Bibel kennenlernt, dass ihr Jesus kennenlernt, der an diesem Kreuz gestorben ist. Ja, vergebt mir den Vergleich, vielleicht als die entschlossenste und beharrlichste Bulldogge, die dieser Planet jemals gesehen hat. Niemand und nichts hat ihn davon abhalten können, durch Spott, Ablehnung, Folter und Tod zu gehen, aus Liebe zu dir. Die Bibel sagt, er hätte jederzeit den Vater bitten können um Legionen von Engeln. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat durchgehalten für dich und für mich. Es ist unvorstellbar, was Jesus ertragen hat. Andere Leute haben lange gewartet auf Verheißungen. Ich las in einem Buch von Larry Kreider, vor ein paar Jahren traf ich in Dallas, Texas, ein Paar, das sich verzweifelt ein Kind wünschte. 17 Jahre lang hatten sie versucht, ein Baby zu bekommen und weigerten sich strikt, die Hoffnung aufzugeben. Das letzte Mal, als ich in Texas war, hielten sie ihren kleinen Sohn in den Armen, nachdem sie Gott 17 Jahre dafür vertraut hatten. Das ist stark. Das ist ein Vorbild. Vielleicht hast du ähnliche Geschichten gehört, gelesen, in Predigten mitbekommen. Lass mich dich ermutigen. Vergiss doch mal, was hinter dir liegt. Lass deine Erfahrung von früher mal auf die Seite legen und fang heute neu an, entschlossen und beharrlich zu glauben. Der Römerbrief sagt in Römer 5, 3 und 4, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und ein Symbol für Beharrlichkeit ist für mich der Rambock. Das ist eines der schönsten Geschenke meines Mannes. Wann hast du mir das geschenkt? Weihnachten? Muttertag? I don't know. Also er hat es mir geschenkt und ich habe die Tränen in den Augen gehabt, weil Gott hat mir vor einer Weile ein Bild gezeigt, dass auch wir als Gemeinde, wir als CCLM sowas wie sein oder einer seiner geistlichen Ramböcke sind. Was tut man? Man hat ein Ziel. Man will Land einnehmen, eine Stadt einnehmen. Natürlich geistlich, symbolisch. Wir machen keine Stadttore kaputt oder Rathaustüren oder ähnliches. Aber geistlich Land für Jesus einnehmen. Du tust immer und immer wieder dasselbe. Du nimmst Schwung und der Kopf von dem Rambock knallt auf das Tor. Und irgendwann, wenn der Druck zu groß, das Holz zu schwach, die Dichte nachlässt, es splittert und kracht, irgendwann kommt der Durchbruch. Sei so stur. Hey, wir Deutsche, wir können doch stur sein, oder egal, welche Nationalität du hast. Sturheit kann auch geheiligt werden, wenn sie für die richtigen Dinge eingesetzt wird. Nicht um zu schmollen 30 Jahre lang, weil irgendeiner was falsch gemacht hat, sondern um sie für den Glauben, den Gott dir gegeben hat, einzusetzen, dran zu bleiben. Ich möchte nochmal den Fokus auf Jesus lenken, auf Gott den Vater. Die Bibel sagt in Römer 8, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Diese Haltung hatte David. Er hat gesagt, hey, dieser unbeschnittene Philister, wer ist das eigentlich? Gott ist auf unserer Seite. Und wir im Neuen Bund, wir lesen dann hier noch weiter, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Meinst du, Gott lässt sich so auf dem Zahnfleisch durchs Leben kriechen, bis du es dann in die Ewigkeit geschafft hast? Natürlich ist die Ewigkeit besser. Ich freue mich auch auf den Himmel. Und ich, wenn wir die Lieder singen, hier 10.000 Gründe oder was, wenn dann von der Ewigkeit die Rede ist, dann hüpft mein Herz und ich freue mich unsagbar auf den Tag, wenn ich Jesus sehen kann. Und du, Kind Gottes, wahrscheinlich auch. Aber hey, es gibt ein Leben davor. Wir sind hier mit einem Auftrag, um Menschen von Gott zu erzählen. Und lass mich ein ernstes Wort an dich richten, wenn du Gott kennst. Jetzt ist die Zeit, das Evangelium weiterzusagen. Nicht, weil Gott Leute manipuliert mit Angst, aber Krisen, wenn Dinge erschüttert werden, dann fragen Leute eher nach Gott. Schweig nicht, sei nicht stumm, gib ihnen die Antwort, die du kennst, die auch dir irgendwann jemand mal gegeben hat. Und du kannst es so einfach tun, du brauchst nur Links verschicken per E-Mail. Sieht dich nicht mal einer. Mich sehen jetzt hier lauter Leute, wo ich gar nicht weiß, was die von mir halten. Und es ist mir gerade auch egal. Relativ. Ich freue mich einfach, dass ich Jesus gefunden habe. Und dass ich auch durch diese herausfordernde Zeit nicht alleine gehe. Nicht nur, weil ich eine tolle Familie, einen tollen Mann habe, eine tolle Gemeindefamilie, sondern vor allen Dingen, weil ich Gott habe. Er ist immer da. Und er hat Jesus nicht verschont. Und er hat mir alles erkauft. Weißt du, was ein Feind der Beharrlichkeit ist? Die Angst. Es gibt mehrere, aber die Angst. Ich erzähle dir ein paar Beispiele aus meinem Leben. Vor ungefähr 23 Jahren haben wir Ey, ihr habt ja alle unseren Pop gesehen im Sportraum, in unserem Fitnessraum. Haben wir da die Decke, vielleicht hast du die weißen Paneelen gesehen, haben der Bernd und ich da festgetackert. Und da ist es passiert, dass mir ein Splitter ins Auge geflogen ist und ich musste zum Augenarzt notfallmäßig. Und die Worte des Augenarztes waren ganz komisch, weil der sagte zu mir, das muss ihn wohl der liebe Gott da reingeworfen haben. Und ich dachte so, nö, hat er lieber, war ich selber mit meiner Doofheit mit dem Brett irgendwie. Jedenfalls hat er einen Tumor in meinem Auge festgestellt damals. Und der war völlig fasziniert, was ja manchmal merkwürdig ist, weil nicht, also der Arzt in seiner wissenschaftlichen Seite, der dann dich so als Objekt sieht, was du da hast, und wie besonders der ist und wie durchblutet der ist und welche Form der hat. Und ich dachte, okay, das ist jetzt eher beunruhigend, sag doch mal was zu mir, was mich jetzt irgendwie ermutigt. Dann wurde ich zum Spezialisten geschickt und ich weiß, ich war da in dieser Klinik in Koblenz und dann waren zwei Ärzte, ein Arzt im mittleren Alter, eine junge Ärztin, und die haben dann da diskutiert über mein Auge und sie sagte, ja, das muss man doch rausschneiden. Und er sagte dann, dann hat sie eine Pupille wie eine Katze, das sieht dann komisch aus. Und ich dachte so, es gibt auch nette Ärzte, das ist jetzt nicht gegen Ärzte, das war einfach mein Erleben, es hat mir total viel Angst gemacht. Und ich sollte dann da jedes Jahr hin, das habe ich auch 2-3 Jahre gemacht, und dann habe ich irgendwie ein altes Foto von mir gefunden mit einer Aufnahme und ich kann das selbst sehen im Spiegel. Ich sehe das Teil, aber es ist wahrscheinlich mein Leben lang da. Es hat sich nichts geändert. Meine Sehfähigkeit ist super. Mir geht's gut. Ich weiß, Bernd hatte damals Angst, dass er mich verliert. Und ich weiß nicht, ob du schon neue Heiratspläne damals gemacht hast. Das war schon, das war sehr bedrohlich damals. Und ich bin immer noch da. Also die gleiche Zeit habe ich noch mal gelebt, 23 Jahre seit damals. Vor ungefähr 17 Jahren habe ich in meinen Achselhöhlen Knoten festgestellt. So, du kennst alle die Geschichten, irgendwelche Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, jemand kennt jemand kennt, der sowas hatte. Und ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, was diese Knoten sagen könnten. Ich weiß, es gab dann einen Sonntag, da war Bernd unterwegs, ich weiß nicht, ob du in Afrika warst damals oder irgendwo warst du ohne mich unterwegs, wegen der kleinen Kinder war ich nicht mit. Und ich fuhr mit meinen Eltern zum Gottesdienst in die Gemeinde am Sonntagmorgen. Und mein Vater, der liebte HR4, diese Volksmusik. Und da kam ein Lied. Und in dem Lied ging es um eine Frau, die hatte zwei kleine Kinder und die ist jung gestorben. Und die zwei kleinen Kinder saßen an ihrem Grab und weinten. Und ich hörte dieses Lied und dachte, ja, das wird's wohl so sein. Also vielleicht ist keiner von euch hier so bescheuert gewesen, der Angst so Nahrung zu geben. Ich war das. Dann habe ich mich überwunden und habe gedacht, na, ich muss es ja doch wissen. Bin zu meinem Hausarzt gegangen, der hat mich untersucht und stellte mir eine Frage. Ist jetzt fast peinlich, hat zu mir gesagt, haben Sie ein neues Deo? Ich so, ich mag neue Gerüche, also ja, lassen Sie das mal weg. Ich habe das weggelassen und meine Knoten sind verschwunden. So, verstehst du, 85%, sagen die Statistiker, aller Befürchtungen, die wir haben, treffen nicht ein. Als vor 15 Jahren unsere Gemeinde in eine Krise kam, als es auch wirtschaftlich sehr bedrohlich aussah, hatte ich Angst vor Armut, Angst vor Einsamkeit. Angst, allein in diesem Kino zu sein. Selbst jetzt bin ich nicht alleine. Gott ist gut, Gott ist treu, Gott hat uns durchgetragen, wir sind immer noch da. Hey, wir haben alle schon Sachen erlebt. Ich erinnere mich an 91, weißt du noch, hast du da schon gelebt? Nicht alle in diesem Raum waren 1991 schon geboren. Ich gehöre dazu. Da war ich in der Schule im Sozialkundeunterricht und wir haben über den Golfkrieg geredet. Habt ihr zumindest mal von gehört, wenn ihr danach geboren seid. Der Golfkrieg, wo Amerika und Irak und so weiter. Und wir haben damals auch gedacht, das Ende der Welt steht bevor. Wir kannten die Bibel, die Offenbarung, es war alles klar, genau wie jetzt. Jetzt muss das Ende sein. Und ich weiß noch, wie wir in einem Gottesdienst waren und John Angelina aus München hat irgendwo in der Gemeinde gepredigt, wo wir zu Gast waren. Und er hat uns Lukas 21 vorgelesen und hat gesagt, hey, Jesus hat gesagt, die Sachen kommen alle, aber da ist noch nicht das Ende. Es kommen Hungersnöte, Beben, Seuchen, Kriege, Kriegsgerüchte. Hatten wir ja kurz davor, ne? Russland, Ukraine und was auch immer da alles lief. Du hast immer einen Grund, dich aufzuregen. Ich erinnere mich an 1999. Da waren alle in diesem Raum geboren, habe ich jetzt gerade mal mathematisch festgestellt. 1999 haben Freunde von uns sich einen Stromgenerator angeschafft und Vorräte und Ravioli-Dosen in den Keller gestellt, weil sie sagten, wenn die Jahrtausendwende kommt, die Computer schaffen das nicht. Da gibt's den Kollaps, dann gibt's keinen Strom und keine Heizung und kein weiß ich nicht was. Und ich war so ein bisschen infiziert von der Angst, aber war noch jung genug, mir nicht so viel Gedanken zu machen irgendwie. Wir haben dann kein Stromaggregat gekauft und keine Vorräte angelegt und preis sei Gott, Silvester in Australien traf ein und alles war gut. Und als das die Zeitenzone dann zu uns gewandert ist, die Erde sich gedreht hat, ging das Leben immer noch weiter. Ich will nicht alles verharmlosen. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht eine Endzeit gibt, wo auch Wehen und Dinge passieren, wie wir sie gerade auch erleben. Aber wir sollten uns auch nicht verrückt machen, sondern wir sollten entschlossen und beharrlich die Dinge tun, die wir immer tun. Uns nah an Gott halten und Jesus predigen. Darauf kommt es an. Die Dinge außerhalb können wir sowieso nicht ändern. Ich habe das jetzt mal für uns nach Hebräer 11, 1 ein bisschen zusammengefasst. Das ist jetzt nach Hebräer 11, 1. Es ist aber der Bulldoggenglaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. In 2. Korinther 4 sagt Paulus ja, alles, was sichtbar ist, ist zeitlich und was unsichtbar ist, ist ewig. Und wir haben immer dieses Spannungsfeld, dass wir uns auf die eine oder andere Welt konzentrieren können. Auf die sichtbare oder auf die unsichtbare. Der Glaube basiert eben nicht auf dem, was wir sehen, riechen, fühlen, schmecken, in den Nachrichten lesen, sondern auf der Gewissheit einer anderen Realität. Und wenn du Hebräer 11 liest, da gibt es fantastische Beispiele von Männern und Frauen, die Gott so vertraut haben und Dinge getan haben aufgrund dieses Glaubens, die für den Verstand einer Frau sind, die für den Verstand ein Anstoß sind, wo du denkst, wie kann man nur? Und wenn dich noch keiner als Freak oder fanatisch bezeichnet hat, dann leb doch noch mal entschiedener für Jesus. Das gehört irgendwie dazu. Das ist normal, dass wir extrem sind in den Augen der Welt, in den Augen der Menschen, die Gott nicht kennen. Durch den Glauben, sagt die Bibel in Hebräer 11, 20, segnete Isaak seine beiden Söhne, Jakob und Esau. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Vers 22, dann aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Er hat gesagt, Leute, strengt euch nicht so an bei der Grabpflege, legt mich mal irgendwo daneben hin. Und wenn Gott euch rausholt, dann nehmt mich mit. Ich will in meiner Heimat begraben sein und nicht in Ägypten. Er hat über den Tod hinaus mit Gottes Handeln gerechnet. Denk an Daniel. Er hat 21 Tage auf seine Gebetserhörung warten müssen. Und der Engel sagt ihm dann, hey, du vielgeliebter Mann, als du angefangen hast zu beten, hat Gott schon die Antwort auf den Weg geschickt. Und da gab es ein bisschen Krieg in der geistlichen Welt, aber jetzt ist sie da. Denk an den Mann aus Markus 5, dessen Tochter stirbt. Erst ist sie nur krank, er läuft zu Jesus und dann bekommt er die Todesnachricht. Der war entschlossen, aber seiner Beharrlichkeit hätte in dem Moment ein Abbruch passieren können, als sie gekommen sind, richtig? Was hättest du gesagt? Naja, dann ist es halt vorbei. Siehst schon die Beerdigung, das läuft alles bei dir ab, du stellst dich drauf ein, wem sagst du das, wie gehst du damit um, welchen Bestatter wählst du? Aber Jesus sagt zu dem Mann, noch bevor er nachdenken und der Angst Raum geben kann, folgende Worte. Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus sagt das heute Morgen auch zu dir. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus ist das größte Vorbild für Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Er hat über den Tod hinaus festgebissen und nicht losgelassen. Er wurde geprügelt und umgebracht wie ein Hund, aber seine Kiefer haben sich buchstäblich nie geöffnet. Jesus hat für dich und mich ausgehalten. Er hat für dich und mich den Sieg errungen. Darum steh fest in diesem Sieg. Komm aus deiner Ecke und bleib stehen. Gib nicht auf. Dein Durchbruch ist auf dem Weg. Ich mag eigentlich weder Kriegsfilme noch Boxen gucken. Also Boxkämpfe gucken. Aber die Rocky-Filme, die mag ich total gerne. Und ihr alle kennt das Zitat, wenn ihr die Rocky-Filme gesehen habt, was Rocky seinem Sohn sagt, als dieser sich bei ihm beschwert, dass er keine Chance hat im Leben aufgrund des berühmten Vaters und dieser erdrückenden Geschichte, dass er diesen Namen trägt. Er sagt zu ihm, niemand schlägt so hart zu wie das Leben. Aber es liegt an dir, wieder aufzustehen. Es kommt nicht darauf an, was passiert an Rückschlägen, an Widerstand. Es kommt einfach nur darauf an, wieder aufzustehen. Und vielgeliebte Frau, vielgeliebter Mann, Kind Gottes, ich sag dir heute, sei beharrlich und halte fest. Die Bibel redet von Überwinden und Aushalten bis zum Ende. Jetzt sagst du, das klingt aber anstrengend, gebe ich dir recht. Und jetzt kommt das Beste. Das hat jetzt die Bulldogge nicht so richtig, sei denn sie wohnt in einem Haushalt, wo viel gebetet wird, wo gläubige Leute wohnen, dann hat sie bestimmt auch einen Touch vom Heiligen Geist. Also ich glaube, wenn mein Hund, der liest ja mit mir Bibel, wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr das sehen, versucht auch manchmal umzublättern, ist mir dann etwas feucht. Aber ja, Geistlichkeit. Die Anatomie der Bulldogge hat eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob die für das Tier nur gut ist. Jedenfalls hat man diese zurückgesetzte Nase konzipiert. Warum? Damit der Hund, wenn er an etwas festgebissen hat, weiter atmen kann. Hat also der Hund zum Beispiel... Ach, ich habe den Teil vom Rambock vergessen. Sich einen Knochen geschnappt. Und will ein anderer Hund ihm den streitig machen oder hat ein Tier oder eine Beute gefasst. Egal wie groß das ist, was da an seinem Gesicht dran ist, der Hund kann das ohne Ende durchhalten, weil er kann atmen. Mein Berner Sennhund könnte das nicht, wenn er jetzt ein Stück Fleisch im Maul hätte, was groß ist. Atem. Weiter atmen können, während man zugebissen hat. Atem ist ein Bild für den Heiligen Geist. Es geht nicht heute Morgen um deine Willenskraft, nicht alleine um deine Willenskraft. Du musst Entscheidungen treffen, aber es geht darum, dass du mit Gott gemeinsam alles tun kannst. David schreibt das so schön, mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen, mit meinem Gott kann ich jede Hürde nehmen. Und so ist das, wenn wir diesen Aspekt der Geistlichkeit beachten. Das heißt, wir wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Es geht nicht um menschliche Sturheit, sondern um das Vertrauen auf den Größeren und um die richtige Perspektive. In Hebräer 11, 27 haben wir ein weiteres Beispiel von Menschen, die Gott geglaubt haben. Da steht, durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Die Schlachterbibel übersetzt es so, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Du und ich, wir zwei, wir halten uns auch so an Gott, als würden wir ihn sehen. Wir lesen die Bibel, wir denken darüber nach, was Gott uns sagt und werden in Staunen versetzt über die Größe und Liebe unseres Gottes. Und dann wird uns alles möglich sein. Amen. Amen. Ein weiteres Beispiel. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Ich freue mich so, dass wir in den Gottesdiensten hier Lobpreis haben können. Vielen, vielen Dank an euch vom Team. Das ist so gut. Und ich habe so die Gegenwart Gottes gespürt und die Freude vom Heiligen Geist, als wir gemeinsam ja, Gott angebetet haben. Und die Einnahme von Jericho war auch militärisch ein Witz. Rumlatschen und dann Lärm machen und die Hörner stoßen, macht keinen Sinn. Bei Josaphat, er hat die Lobpreiser vorne weggeschickt. Ne? So, wir machen das ja auch, wir schicken euch immer nach vorne an die Front. Und das verändert was. Wo Gott geehrt wird, wo Gott vertraut wird, wo der Name Gottes erhoben wird, da fallen die Mauern, da brechen Dinge zusammen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da geht es um den Krieg in deinem Kopf, zwischen deinen Ohren, um deine Gedanken. Als ich diese Situationen erlebt habe, den Tumor im Auge, die Knoten in den Achselhöhlen, die Krise in der Gemeinde, der Golfkrieg damals, der kam, die Jahrtausendwende, das waren immer Situationen, wo ich diese Angstblase hätte aufpusten können und zum Teil auch tüchtig gemacht habe und Leuten zugehört habe, die auch Angst hatten und mir Sorgen gemacht habe um meine Zukunft. Es geht nicht darum, nicht vorzusorgen, vorsichtig zu sein. Aber es geht darum, gebe ich der Angst oder dem Glauben Raum? Vertraue ich Gott für mein Morgen? Vertraue ich Gott für mein Heute? Eigentlich sollen wir es ja nur für heute tun, sagt Matthäus 6. Denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Wie wäre es, wenn du dich heute entscheidest, deinen falschen Gedanken Handschellen anzulegen? Und dass der Heilige Geist ist, dass du es ihm erlaubst, dir Bilder des Glaubens auf deine innere Leinwand zu malen. Schmiede Pläne, die auf eine gesegnete Zukunft aufbauen. Wenn du negative Bilder von deiner Zukunft im Kopf hast, dann hast du Gott aus deiner Gleichung rausgeschmissen. Er will, dass es dir gut geht und er hat schon gewusst, was passiert. Die Bibel beschreibt Abraham so schön, wie er geglaubt hat. Das findest du im Römerbrief im Kapitel 4. Also vorher steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, in Klammern bei Vers 4. Und dann heißt es, vor Gott, dem er glaubte, Abraham, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hatte eine andere Idee davon, wie es ausgeht. Er dachte, mein Sohn stirbt, ich opfere ihn. Wenn Gott das sagt, tue ich das. Und Gott macht ihn wieder lebendig, wird ihn auferwecken. Er hat da, so heißt es in Vers 18, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog seinen Leib nicht in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ein 100-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau, wenn die sagen, ich habe dir was zu erzählen, dann wartest du nicht drauf, dass sie sagen, wir bekommen ein Baby. Also normalerweise nicht. Und das war damals nicht anders. Und hier stehen so ein paar Punkte zum Eigenstudium wunderbar geeignet. Zum ersten, Glaube ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott sprach in Existenz, hat die Welt durch Worte geschaffen. Er hat ohne Hoffnung nach dem Verstande nach geglaubt, dass Gott ihm Kinder schenkt. Und obwohl er Gründe hatte zu zweifeln, Argumente, Logik, Verstand, hat er nicht gezweifelt. Er wurde stark, indem er Gott die Ehre gab und er war völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es ist eigentlich eine sehr schmeichelhafte Beschreibung für Abraham, für alle, die die Bibel kennen. Weil so richtig gewartet hat er ja auch erstmal nicht. Und als dann seine Frau kam und sagte, hier Schätzchen, das klappt irgendwie nicht, wir nehmen mal die Hagar mit dazu, so als Leihmutter, war er ja dabei. Wie auch immer, die Bibel hat das Positive zusammengefasst und festgehalten. Jesus hat den Lazarus zurück ins Leben gerufen. 4 Tage tot, bei Hitze, Verwesungsgestank und er ruft, Lazarus, komm heraus. Das war Glaube. Der war entschlossen, beharrlich, geistlich und hat sich voll an die unsichtbare Welt gehalten. Vielleicht rufst du heute Morgen, Heilung, komm heraus. Durchbruch, komm heraus. Ruf doch du mal das, was nicht ist, in Existenz. So habe ich meine Augen wieder scharf gekriegt. Juhu. Der Bernd freut sich. Wir haben Geld für einen weiteren Brillenträger in der Familie gespart. Hey, ich habe zu meinen Augen gesprochen, 6 Wochen lang. 2 Bibelstellen aus Psalm 103. Der dein Alter mit Gutem sättigt und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und 5. Mose 34, Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft nicht gewichen. Ich habe gesagt, ich bin noch keine 120. Punkt. So. Und nach 6 Wochen konnte ich die Dinge wieder lesen, die ich vorher nicht lesen konnte. Ruf das in Existenz, was nicht da ist. Glaube funktioniert. Du sagst bei mir nicht, dann würde ich sagen, es tut mir leid. Bei mir hat es geklappt. Probier es doch nochmal aus. Und fütter dich mit dem Richtigen. Ja, wir verlassen uns darauf, was Jesus getan hat. Der Glaube an Jesus und das Vertrauen auf das, was er bezahlt hat auf Golgatha, ist die Basis von allem. Und wir geben uns ganz bewusst jeden Tag neu Gott hin und erlauben dem Heiligen Geist die Herrschaft über unser Leben zu haben. Und ich will, und ich lade dich ein, das mit mir zu tun, zu sagen, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Oder wie Georg Karl uns das so schön gesagt hat, er sagt zu Gott, Christus, lebe mich. Christus, lebe mich. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren, mit allem, was da ist. Und mein Fazit sieht folgendermaßen aus. Ich rufe dir das zu. Wir sind Bulldoggen-Christen. Wir sind erstens entschlossen, zweitens beharrlich und drittens geistlich. Wir lassen uns nicht stehlen, was uns gehört. Wir erbeißen uns im Glauben, was Jesus für uns vorbereitet hat. Wir schauen nicht träge zu, wie sich Niederlage in unserem Leben breit machen will, denn der Feind ist besiegt. Und im Psalm 108, 14 steht, mit Gottes Hilfe aber werden wir große Taten vollbringen, denn er wird, und als Neues Testament, als Kinder des neuen Bundes können wir sagen, denn er hat unseren Gegner schon zertreten. Und ich möchte dich einladen, wenn du Kind Gottes bist, mit mir zu beten und eine Entscheidung zu treffen, deine Boxhandschuhe wieder rauszuholen, den Rambock abzustauben und dir den Knochen nicht aus dem Maul stehlen zu lassen. Und zu sagen, Gott, ich hol mir, was mir gehört, was du so teuer bezahlt hast. Ich stehe heute im Glauben auf und entscheide mich, bildlich gesehen, eine Bulldogge zu sein. Ich werde einfach beten. Und du kannst dich im Geiste mit mir eins machen und am Ende das Amen dazu sagen. Im Anschluss daran werde ich noch ein Gebet der Hingabe beten für alle die, die Gott noch gar nicht kennen. Um dir die Möglichkeit zu geben, Gottes Freund, Gottes Kind zu werden. Und Vater, ich komme jetzt zu dir mit all meinen Geschwistern. Ja, die spüren, ich habe meinen Biss verloren. Denen klar geworden ist, Entschlossenheit und Beharrlichkeit sind gerade nicht die Merkmale, die ich lebe. Oder Geistlichkeit auch nicht. Und Herr, wir sind vor dir und wir tun jetzt Buße darüber, wo wir uns haben bestehlen lassen, wo wir die Lügen des Feindes geglaubt haben und uns mit dem Status quo zufrieden gegeben haben. Wir erklären heute den Krieg, den Kampf, den Lebensbereichen, wo wir unterhalb deiner Verheißung leben. Wir danken dir, Christus, dass du uns jede Schuld vergeben hast, dass keine Minderwertigkeit mehr Raum hat in unserem Denken und dass wir diese Entschlossenheit auch aufbringen für uns selbst, weil wir uns selbst auch lieben, denn du liebst uns. Herr, wir stehen auf, wir nehmen die Boxhandschuhe, wir nehmen den Rambock und wir schnappen uns den Knochen. Und wir sagen, danke, Jesus, für dein Opfer. Danke für dein Blut. Danke für all die Verheißungen des alten Bundes, die jetzt mir gehören. Und danke, dass der Fluch nicht mehr wirksam ist für mich. Galater 3,13 sagt, dass Christus für uns zum Fluch wurde, damit wir frei sind davon. Herr, wir treten raus aus der Opferrolle, aus dem Jammerlappendasein und sagen, danke, ich nehm's, Herr, ich greife zu. Ich glaube, ich vertraue. Ich bin deine glaubende Bulldogge in dem Namen Jesus. Danke, Geist Gottes, dass du uns stark und kühn machst. Bold. Ehre sei dir, Gott. Amen. Amen. Und hey, wenn du da draußen bist und du bist immer noch dran, total cool, Nummer 1. Und Nummer 2, wenn du Gott noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, mir ein Gebet nachzusprechen. Mit diesem Gebet erklärst du Gott, dass du seine Freundschaft willst, und dass du anerkennst, dass du ihn brauchst. Kind Gottes zu werden, dazu musst du keine Kirche angehören und nicht irgendwo hingehen. Kind Gottes zu werden, ist eine Entscheidung weit weg von dir. Und es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst als Mensch. Und das ist das größte Abenteuer überhaupt. Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, wo du geboren worden bist und der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum. Und die Bestimmung, die du hast mit deinem Leben, die hast du von jemandem. Die ist nicht zufällig da. Jemand hat dich mit einer Absicht geschaffen.
und hat dich wunderbar gemacht. Und er wünscht sich, dass du zu ihm kommst und ihn kennenlernst. Und wenn du das willst, wenn du Gott kennenlernen willst, dann schließ doch mit mir deine Augen und bete die Sätze, die ich vorspreche, mir nach zu Hause. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und ich will sie dir heute bringen. Vergib mir meinen Müll, Herr. Reinige mich. Mach mich zu einem neuen Menschen. Lass mich dein Kind sein. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, wenn du das entschieden hast, dann gratulieren wir dir von ganzem Herzen. Das ist eine Riesenfreude bei Gott und eine Riesenfreude auch für uns. Und wenn du uns das wissen lassen möchtest, wenn du interessiert bist, ja, Unterstützung zu bekommen, Input zu bekommen, Bibelteil zugesendet zu bekommen, dann schreib mir doch eine Mail an pastorin@cclm.de und lass mich das wissen. Wir freuen uns riesig darüber. Wir helfen dir gerne weiter. Ja, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe an meinen lieben Mann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.